Dr. David Matjasewicz ist Gesundheitsökonom und Dekan der FOM-Hochschule. Über seine Hauptthemen Digitalisierung im Gesundheitswesen und digitale Gesundheit informiert er als Influencer und Key Opinion Leader in sozialen Netzwerken. Im Podcast erzählt er, was wichtig ist, um auf sozialen Netzwerken erfolgreich zu sein, wie wichtig es ist, den richtigen Ton zu finden und wieso digitale Katzen der neueste Trend werden könnten.
Mein Name ist Inga Bergen und ich bin die Gastgeberin von Visionäre der Gesundheit. Für die heutige Folge habe ich David Matjasewicz eingeladen, den ich schon lange kenne und seine Aktivitäten, wie wahrscheinlich viele, auf digitalen Medien verfolge. David nennt sich selbst Influencer und Key Opinion Leader und genau darum geht es heute. Es geht um veränderte Wissenschaftskommunikation, es geht darum, wie Inhalte an den Mann und an die Frau gebracht werden und wie man dazu soziale Medien wirklich auch professionell nutzen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören von Visionäre der Gesundheit mit David Matjasewicz.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, visionäre mit AE.
Hallo David!
Liebe Inga, ich freue mich.
Ja, du bist einer der Gäste, die eigentlich schon ewig lange auf meiner Liste standen, weil du aus dem deutschen Gesundheitswesen nicht wegzudenken bist. Ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, die dir nicht zumindest schon einmal begegnet sind. Ja, du bist hauptberuflich, kann man sagen, Professor an der FOM, du bist Gesundheitsökonom und bist total umtriebig im Gesundheitswesen, richtig?
Ja, richtig. Ich habe damals an der Universität Duisburg-Essen ganz klassisch Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie gemacht, Gesundheitspolitik, habe dann eben promoviert und diese klassische wissenschaftliche Karriere eingeschlagen und bin dann sozusagen an die FOM gekommen, bin dort Dekan, Institutsdirektor für den Bereich Gesundheit und seit ungefähr 15 Jahren habe ich das Thema digitale Gesundheit, weil das auch Teil meiner Doktorarbeit war.
Genau, und seitdem bist du sehr aktiv auf Social Media. Das bin ich auch, dass diese Eigenschaft teilen wir sozusagen, aber du natürlich nochmal mit einem etwas anderen Hintergrund. Und das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, weil auch Social Media in unserer Branche der Gesundheitswirtschaft, sowohl im Bereich Digital Health als auch in der Forschung, also auch in der Versorgung, in allen Bereichen eigentlich immer relevanter wird. Und du bist ja so einer der Ersten, die da auch wirklich das Potenzial erkannt haben, dass man Social Media nutzen kann, um vielleicht in den Austausch zu treten mit anderen Menschen, aber eben auch, um Inhalte zu verbreiten und jetzt nicht nur, um private Urlaubsfotos auf Facebook zu posten.
Ja, richtig. Also das ist übrigens die erste Frage, die man sich da irgendwie stellen muss, wenn man da unterwegs ist. Welche Plattform nutze ich da überhaupt? Ne? Weil es gibt ja die altbekannten Facebook, dann gibt es Xing als sozusagen deutschsprachige B2B-Plattform, es gibt LinkedIn, es gibt Twitter, es gibt Instagram, es gibt TikTok und viele andere. Und da stellt man sich natürlich auch selbst immer wieder die Frage, wo will ich irgendwie aktiv sein, wo erreiche ich meine Zielgruppe, was macht Sinn und ist das überhaupt ein Unterschied oder kann ich das Gleiche überall gleichzeitig posten?
Ja, bist du auf TikTok?
Nee, bis jetzt nicht. Also TikTok ist unter Beobachtung, sagen wir so. Ich finde das grundsätzlich spannend, diese Videos, aber im Moment sehe ich mich nicht als tanzender David, der sozusagen zu passender Musik irgendwie so Begriffe schnipst. Von daher, da bin ich vielleicht noch sogar zu alt für, aber ich weiß nicht, vielleicht in Zukunft mal.
Das ist ja ein interessantes Thema, weil man muss sagen, nehmen wir jetzt einfach mal die Forschung. Ja, wir haben ein exponentielles Wachstum in Forschungsergebnissen, auch in Studien. Wir haben ein wahnsinniges Wachstum bei Neugründungen im Gesundheitsbereich, junge Unternehmen, die neue digitale Dienstleistungen, zum Beispiel Services, Produkte anbieten, gründen sich am laufenden Band. Also wir haben im Moment wirklich eine Phase, kann man sagen, in der enorm viel Innovation passiert. Ein Thema ist ja, das auch zu kommunizieren und ja in der Breite wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und da reichen traditionelle Medien heute einfach nicht mehr aus. Und du bist ja zum Beispiel auch einer der Personen, die in Deutschland im Gesundheitswesen wirklich ja eine Schlüsselposition einnehmen in der Verbreitung neuer Inhalte, neuer Themen, auch dieses Narrativ zu besetzen. Wie bist du dazu gekommen, jetzt aus der klassischen Forschung heraus als Gesundheitsökonom?
Ja, das ist eine gute Frage, Inga. Ich habe damals, wie gesagt, an der Uni Duisburg-Essen am Lehrstuhl noch immer sozusagen auch gedacht, wer liest überhaupt diese Paper, die ich hier veröffentliche, über, weiß nicht, damals Schuppenflechte, über Big Data, über verschiedenste Krankenkassenthema, Morbi-RSA. Also ich war dann immer auf diesen Kongressen, habe klassisch publiziert und irgendwie habe ich gedacht, es interessiert ja irgendwie keinen, beziehungsweise keiner kriegt so richtig mit das Ganze. Und dann habe ich irgendwie angefangen mit so ein bisschen Social Media. Erstmal vielleicht auch so, dass man überhaupt bei einem Kongress da ist, dann hat man Leute kennengelernt. Ich meine, wir beide haben uns ja auch, glaube ich, erstmal virtuell kennengelernt über die verschiedenen Plattformen, bis wir uns irgendwann in echt getroffen haben. Und es hat sich fast schon angefühlt, als ob wir uns ja lange kennen würden, weil wir uns gegenseitig immer folgen. Also ich glaube, dass es da schon eine Brücke gibt zwischen klassisch Forschung in den klassischen Medien, sei es Zeitschriften, reviewte Paper und so weiter, und heute eben einem Publikum, das da draußen interessiert ist, das Ganze zu präsentieren. Und ich glaube, da geht das alles so ein bisschen hin. Und ich glaube, wenn wir heute den Fernseher einschalten, sehen wir ja auch viele YouTuber oder viele Social-Media-Leute, die auch im Netz groß geworden sind, plötzlich bei RTL irgendwie in einer Talkshow sitzen. Also es kommt zu einer Verschmelzung dieser Welten. Forschung als auch klassische Medien und Wissenschaft, Politik, ja, siehe Twitter, viele CEOs, viele Startups, viele Meinungsbildner haben eigene Accounts und posten in ihrem Namen, nicht unbedingt im Namen der Firma, und verbreiten so auch ihre Messages. Und ich glaube, es kommt zu einer Verschmelzung. Und ich glaube, das Problem, das wir alle haben, ist, es passiert da draußen so viel, wie du ja richtig gesagt hast. Wir brauchen so ein bisschen Ultradestillat, also einen Gesamtüberblick, so ein Big Picture über die Themen. Und wenn ich jetzt die richtigen Leute habe, denen ich folge, die ihre Studien veröffentlichen, die sozusagen Veranstaltungen machen, dann habe ich zumindest einen guten Überblick und kann mir das so ein bisschen zusammenstellen. Meine eigene, ich nenne sie mal Healthcare-Blase, in der ich unterwegs bin, wo man sich irgendwann, ja, jeder jeden irgendwie kennt.
Ja, genau. Oder Podcasts wie ich. Aber ich muss dich jetzt korrigieren, weil wir haben uns mal kennengelernt, ich glaube im Jahr 2013 bei einer Microsoft-Veranstaltung oder 2014, ich weiß es nicht. Und da hast du einen Vortrag über Nudging gehalten. Und da fand ich das schon interessant. Damals war ich Geschäftsführerin bei Welldo und wir waren ja so die Ersten, die digitale Gesundheits-Apps gebaut haben. Und ich fand das sehr interessant. Nudging, was ist das? Das ist irgendwie wie so ein digitales Anstupsen, also wie man eigentlich Leute dazu bringt, sich für irgendetwas zu interessieren oder zu motivieren. Darum ging es in deinem Vortrag und ich fand es damals schon sehr interessant, weil ich gesehen habe, du kannst hier wirklich dir ein Thema rauspicken und das so besetzen in deiner Rolle auch als Gesundheitsökonom. Und das ist ja auch etwas, was so dieses, sagen wir mal, Medical Influencer oder Influencer-Dasein so ein bisschen beschreibt. Also man schaut auch, was sind interessante Themen, wie kann man die beschreiben, wie kann man griffige Begriffe aufgreifen, wie zum Beispiel Nudging, ist ja ein schöner Begriff, den kann man sich gut merken. Und wie formuliert man das Thema dann so, dass es bei möglichst vielen Leuten eben auch dann hängen bleibt? Richtig?
Ja, richtig, genau. Also gutes Thema. Ich glaube, wenn man da unterwegs ist im Social-Media-Bereich, dann will man natürlich, hat man den Anspruch, auch so ein bisschen Trends zu setzen selbst oder sich zumindest in einigen Themen entsprechend zu positionieren. Und ich glaube, das sollte man auch, weil wenn man jetzt jeden Tag irgendwas anderes postet und überall irgendwie die Finger drin hat und keine richtige Tiefe erreicht. Also mein Thema ist zum Beispiel Digitalisierung. Da habe ich verschiedenste Bereiche, die ich da abdecke, die auch schon für viele sehr, sehr breit sind. Aber das liegt daran, dass ich einfach sehr viele Interessensgebiete habe. Und ich finde, man muss nicht sich auf ein einziges Thema fokussieren, aber es sollte so einen roten Faden zwischen den Themen geben, einfach wofür man steht. Und das ist das eine. Und zum Beispiel ein Beispiel, um es rauszubringen, ist das Thema Automotive Health, also das gesunde Auto, wo ich mal mit Volkswagen und anderen schon seit Jahren so ein bisschen forsche und da den Jahreskongress ausgemacht habe. Das sind so ganz spezielle Themen, also Automotive und Healthcare, was hat das überhaupt miteinander zu tun, die ich dann entsprechend schon längere Zeit begleite, weil mich das persönlich interessiert. Dann habe ich ja mit Jochen Werner zum Beispiel diesen DigiHealth Talk, was ja ähnlich, aber ist vom Inhalt eher, was ihr macht, im Podcast-Bereich, wo wir eben auch über, weiß nicht, 150 Leute bislang aus dem Digital Health-Bereich interviewt haben. Und es gibt manchmal gar keine Videos, noch nicht mal Fotos zu den Menschen, die wir da vor der Kamera haben. Und das ist auch ganz interessant auch, weil ich merke auch jedes Mal, wenn wir einen Digi-Health-Talk mit jemandem gemacht haben, dass diese Person plötzlich in Social Media immer wieder aufploppt und auf Veranstaltungen eingeladen wird und so weiter. Also das ist ja auch unser Ziel. Wir bringen die Leute auf so eine digitale Bühne, schaffen da einen Raum, stellen sie vor, wie so einen schönen Pudel, der irgendwie neu ist. Und dann sozusagen, gerade bei Startups, die keiner kennt, dann werden die eben so ein bisschen durch die Szene gereicht, weil dann freuen sich alle, ach, da ist ja wieder ein neuer Kopf und so weiter. Und so macht das auch Spaß und damit wächst eine Community, eine ja, Gemeinschaft und am Ende profitieren alle davon.
Ja, ja. Für mich ist das tatsächlich immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also ich war tatsächlich mal beim ersten großen Social-Media-Unternehmen in Deutschland, was es so gab, nach Xing, muss man sagen, tätig, StudiVZ. Da war ich so einer der ersten, in Anführungsstrichen, Senioren-Manager und habe damals Monetarisierung dort verantwortet. Beschäftige mich schon länger mit Social Media und habe da auch eine natürliche Affinität zu. Aber es gibt natürlich sehr viele Leute, gerade auch Menschen, die, sagen wir, eher in der Forschung sind oder die inhaltlich sehr, sehr stark sind, die da eine große Hemmschwelle haben und die das auch eher stresst, weil es natürlich ja die Aufmerksamkeit diffusiert und fordert und weil man sich auch mit Feedback ja auseinandersetzen muss. Das heißt, alle Menschen ist das ja nicht unbedingt etwas, was sich für die eignet, sozusagen. Wie siehst du das? Also bedeutet Social Media, dass wir auch vielleicht viel mehr Fokus auf Themen setzen, die ja eher von Leuten getrieben werden, die so eine Aufmerksamkeit suchen?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Ritt auf der Messerschneide so ein bisschen, weil man natürlich, es ist immer so, wenn man den Kopf irgendwo rausstreckt, sei es bei einer Veranstaltung, die man die Hand hebt und irgendeinen Kommentar gibt oder auf der Bühne sogar steht, einen Vortrag hält oder bei Social Media etwas postet, dann gibt es immer Leute, die finden das gut und andere, die finden das nicht gut. Man könnte jetzt sagen, ja, das fördert den kritischen Diskurs. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, ich bin doch ein Wissenschaftler oder ich bin Professor oder sonst was. Ich habe eine gewisse Autorität. Ich lasse mich da jetzt nicht von irgendeinem 14- oder 16-Jährigen da irgendwie einen blöden Kommentar abgeben. Oder es ist nicht meine Art, mich sozusagen selber zu positionieren. Also ich verstehe schon, dass einige da Vorbehalte haben, wie seriös ist das Ganze, gerade in so einer konservativen Branche wie dem Gesundheitswesen. Ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen Influencer und Key Opinion Leader. Also Influencer, das ist ja erstmal wie so eine Grippe für die meisten, die sich damit nicht auseinandersetzen. Aber es heißt ja beeinflussen und ein Influencer, damit verbinden auch viele, wenn sie jetzt klassisch an Instagram und andere denken, so ein bisschen Produktwerbung. Ne? Man steht dann irgendwie mit einem Rabattcode, Hashtag David21 oder 30 für 30% und sowas. Aber ich sehe mich zum Beispiel selber weniger als Influencer, sondern als Key Opinion Leader. Also jemand, der eine Meinung kundtut und vielleicht auch meinungsbildend ist, weil zum Beispiel auf LinkedIn, das ist so mein Hauptmedium.
Ja.
Rund 14.000 Follower im Healthcare-Bereich, die einschlägig sind. Das ist vielleicht auch nochmal interessant gewesen. Ich war früher viel mehr auf Xing unterwegs. Dort habe ich selber Leute eingeladen oder mich kontaktet. Und LinkedIn war immer so ein bisschen suspekt für mich. Das habe ich einfach so laufen lassen. Man nur bestätigt, wenn irgendeiner mich da angefragt hat, aber fast nichts gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass bei LinkedIn viel mehr los ist. Und wenn ich da was poste, dass einfach viel mehr Kommentare und so weiter gibt. Und habe sozusagen meinen Fokus da verlagert, obwohl ich bei Xing eigentlich zum erweiterten Redaktionskreis als Xing Insider gilt, dass das meine eigene Newsletter publizieren kann und das dann von der Redaktion nochmal geteilt wird, diesen gesundheitssoziales Newsletter und so weiter. Aber auf LinkedIn war dann plötzlich viel mehr los. Ich habe gemerkt, ich habe bis zu 1,5 Millionen Aufrufen gehabt und das ist ja schon, als wenn man ein größeres Medium hätte, ne? Also wenn man 1,5 Millionen Klicks hat, das ist schon eine gewisse Reichweite und vielleicht könnte man sogar in dem Bereich sagen, das ist Micro-Influencing, das heißt nicht, Healthcare ist ein bestimmter Bereich, nicht über alles. Und das unterscheidet sich schon noch stark vom Lifestyle-Influencing. Also ich glaube, bei diesem ganzen Lifestyle-Thema, das heißt, ne, das ist ja diese Instagram-Welt, so ich stehe morgens auf, erzähle allen, wie es mir heute geht und was ich heute esse und wo ich spazieren gehe. Das ist, man vermarktet sich selbst. Aber ich glaube, auf LinkedIn oder Xing, da geht es schon noch mehr um die Fachinhalte. Also es ist eine mehr B2B-Plattform. Und wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache. Man muss schon, ja, ein bisschen extrovertiert muss man logischerweise sein, aber man muss nicht immer sozusagen von sich selber Bilder posten und darunter ein tolles Zitat oder so. Man kann schon auf die Sachthemen oder man kann auch nur kommentieren oder nur eben Dinge verbreiten, die ohnehin schon verfügbar sind oder bei Twitter nur ein kurzes Statement abgeben. Also es gibt ja auf verschiedenen Ebenen. Einige Unternehmen die machen das nicht sozusagen selbst, aber die Mitarbeiter werden zu sogenannten Corporate-Influencern, die sozusagen die Presseartikel oder News aus dem Unternehmen dann als Unternehmensinfluencer immer wieder nach außen tragen, und so kriegt das Unternehmen ein Gesicht oder das Startup ein Gesicht, und so am Ende kann man sagen, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen, und das ist viel persönlicher auf der
Art. Ja, absolut. Das kann ich total unterschreiben, weil ich habe ja auch schon Unternehmen geführt und jetzt mache ich den Podcast, der auch eine sehr große Reichweite mittlerweile entwickelt hat, und ich muss sagen, dass mir das immer total geholfen hat, ein großes Netzwerk aufzubauen und eine gewisse Reichweite und eine gewisse Brand sozusagen auf meine eigene Person zu legen, weil das natürlich Türen öffnet. Und in dem Moment, wo man zum Beispiel neue Kollegen sucht, neue Mitarbeiter sucht, wo man als Startup Funding sucht, also Geld sucht, oder Kooperationspartner, hilft das natürlich ungemein. Ich finde trotzdem spannend, was du eben gerade ansprichst, diese Unterscheidung von Influencertum und Key Opinion Leadership, gerade im Gesundheitsbereich, weil was ich spannend finde, ist gerade im Moment zu sehen, dass es Gründerinnen und Gründer gibt, die wirklich, wo man richtig sieht, dass die mit Hilfe von Agenturen auf Social Media über Inhalte, die sie regelmäßig teilen, wirklich gerade probieren, eine Social Media Reichweite aufzubauen und eben auch ein bestimmtes Thema zu besetzen. Und das kann, also wir müssen ja hier keine Beispiele nennen, aber das kann mal gut und mal schlecht ankommen. Also bei mir ist das zumindest so, ne? Das kann mal so ankommen, als hat man wirklich Interesse, einen Diskurs zu unterstützen und nach vorne zu bringen. Oder es kann so rüberkommen wie lustige Kalendersprüche, die man mit einem Bild von sich selber jeden Tag postet, einfach nur um irgendwie Klicks und Likes zu bekommen. Wie macht man das, dass man da den richtigen Ton trifft? Also für alle, die das interessiert, mehr Reichweite aufzubauen und auch mit den eigenen Themen mehr Leute zu erreichen.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe mir da auch schon einige Gedanken gemacht. Ich habe ja auch mit dem Johannes Wimmer, der ja sozusagen eigentlich der YouTube-Arzt in Deutschland ist, und Frank Stratmann, der im Bereich Facebook und Twitter und ähnlichem auch sehr, sehr viel unterwegs ist, mit denen ja auch das Buch Marketing Gesundheitswesen Springer Verlag rausgebracht, wo wir eben das erste Kompendium Marketing Gesundheitswesen gemacht haben, weil ich hatte kein Lehrbuch für meine Vorlesung, und deswegen bin ich dann mache ich mir eben ein eigenes. Und da habe ich das entsprechend mir auch nochmal genau angeschaut, beziehungsweise mir überlegt, was ist sozusagen, wenn jemand da unterwegs ist, was ist der, sind die Tipps und Tricks? Und ich glaube, das eine ist die Aktualität, müssen aktuelle Themen sein, und vor allem on the long run ist es auch die inhaltliche Qualität, weil wir sehen ja im Social Media Bereich sind viele Meinungen, persönliche Informationen. Ich finde sowas gut oder nicht gut, aber ich glaube, am Ende als Ökonom, wenn man mich fragt, warum folge ich jemanden oder warum gucke ich mir das an, was er da irgendwie bringt, am Ende ist es mein eigener Nutzen, den ich rausziehe. Und ich glaube, den Nutzwert der Information, den rauszuarbeiten, dafür brauche ich halt so ein bisschen, eine strategische Richtschnur, wo ich hingehe, was meine Zielgruppe entsprechend von mir erwartet. Und muss mir auch sozusagen die Frage stellen, was hat jetzt der Leser oder der Zuschauer davon, wenn er sich das anschaut? Also das ist sozusagen das eine, das Inhaltliche. Dann aber muss man das, und das habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe mir manchmal total viel Mühe gegeben für irgendwelche echt komplizierten Sachverhalte, um irgendwas rauszuarbeiten, so ein bisschen akademisch, was auch immer, philosophisch, neue Themen zu besetzen, was keinen interessiert, weil das vielleicht zu abgehoben war. Ich habe dann gemerkt, dass einige Dinge, die total einfach waren oder vielleicht auch Plattitüden schon fast, aber dennoch irgendwie so ein Motto, gut, dass es aber einer gesagt hat, die haben dann plötzlich doch irgendwie interessiert. Und ich glaube, die Mischung macht's, also auf der einen Seite guter Content mit Qualität und Mehrwert, auf der anderen Seite ein bisschen Emotionalität, Persönlichkeit. Und wenn man diese Brücke schlägt und das irgendwie beherrscht, und man merkt ja über die Zeit ja auch, was besonders gut ankommt, was nicht ankommt, dann glaube ich, hat man auch auf lange Sicht eben seine Follower, die man auch behält, weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man irgendwie eine Zeit lang gar nichts macht oder irgendwie mal auch was echt Schräges macht, dann verliert man auch Follower, ne? Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, das geht in beide Richtungen. Das heißt, ich glaube auch, Inga, vielleicht in 5 Jahren interessiert keinen mehr, wer Inga und David ist. Das kann natürlich sein, in dieser schnelllebigen Welt.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, aber es könnte sein, dass dann wieder neue Themen, neue Menschen und so weiter kommen. Und deswegen gilt es auch da, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, jeder muss so ein bisschen auch seinen Turnus finden. Also ich finde es mit Agenturen kann man machen. Ich persönlich mache zum Beispiel 100%, was man von mir sieht draußen, bin ich. Weil bevor ich mit einer Agentur denen sage, was die machen sollen, mich in Abstimmung, kann ich auch selber machen. Also das ist natürlich ab einer bestimmten Größe nicht mehr möglich. Aber das muss jeder für sich irgendwie entscheiden. Das ist ja das Schöne daran. Und ein bisschen Experimentierfreudigkeit und Mut gehört auch dazu.
Ja, genau. Und für dich ist es ja natürlich auch ein Hauptberuf, also dich mit Themen auseinanderzusetzen. Das ist natürlich anders für, jetzt sagen wir, Unternehmer, die eben diese Reichweite aufbauen, um eine Lobby für ihr Thema zu schaffen, was man dann eben ganz deutlich sieht. Was ich halt spannend finde, ist natürlich auch die Frage, weil ich sehe natürlich auch in den Abrufen des Podcasts, sehe ich sehr genau, welche Themen gut funktionieren und welche vielleicht etwas weniger gehört werden. Ich lade aber trotzdem nur die Leute ein, die ich persönlich interessant finde, zu Themen, die ich gerade relevant finde, und habe mich davon tatsächlich, also entschieden, vollkommen frei zu machen, nach Klicks und Aufrufen einzuladen. Und das ist ja in dem Moment, wo man so etwas wirklich beruflich macht, auch eine gewisse Gefahr, dass wir so eine Art Einbahnstraße haben von Themen, die vielleicht für Leute interessant sind, aber dass Themen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind oder die nicht so eine ganz große Hörerschaft erreichen oder ja Interessentenschaft erreichen, dass die dann nicht mehr so präsent werden.
Ja, das ist durchaus ein gutes Thema. Das sind so zwei Aspekte. Das eine ist so ein bisschen Clickbait mit Beiträgen, das andere ist so ein bisschen auch ja die Gefahr des Shitstorms. Und bei Clickbait, ich glaube, man kann schon natürlich mit gewissen Reizthemen durchaus eine Reichweite erlangen. Und du wüsstest jetzt auch, ich meine, es gibt aktuell das Thema Impfen oder sowas. Wenn du dazu jetzt was machen würdest, da weißt du ganz genau, das werden viele Zuschauer, die einen werden sich aufregen, die einen zustimmen und so weiter. Das kann man so ab und zu mal machen, wenn das auch einen selber interessiert. Aber wenn man nur auf dieser Welle reitet, sozusagen zu schauen, was ist jetzt ziemlich provokant. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr von Social Media, dass man irgendwann ab einer gewissen Reichweite und so weiter natürlich immer weiter wächst und so weiter und irgendwann merkt, dass politische Themen eine höhere Reichweite haben durch dieses Aufregen und so weiter als nicht politische Themen. Und dann wird man immer politischer und vielleicht auch immer provokanter und provozierender. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Und das ist auch die Kultur, die wir da leider Richtung Cancel Culture und so weiter auch haben. Und da muss man, glaube ich, sich selber auch schützen, weil man kann natürlich sich auch darin verlieren und dann nur noch eben auf Klickzahlen schauen und nur noch Themen besetzen oder sogar als Whistleblower entsprechend Reizthemen quasi im Gesundheitswesen adressieren, wo man zwar viel Klicks hat, aber irgendwann auch so ein bisschen auch so wahrgenommen wird, dass das jemand ist, der provoziert. Und ich glaube, da haben wir beide vielleicht auch eine Verantwortung. Wie bei DigiHealth Talk ist es ja auch so. Jochen Werner und ich kriegen auch dauernd von auch Leuten oder Agenturen Vorschläge, wen wir unbedingt interviewen sollen mit deren Produkt und so weiter. Und ich glaube, unser Asset ist natürlich die Neutralität, die Unverbindlichkeit. Und das muss man wahren, weil wenn man da jetzt anfängt, Werbung zu machen oder Themen durch die Hintertür zu platzieren über diese Medien, dann kann man das einmal machen, aber wahrscheinlich danach nicht mehr so oft.
Und ja, klar.
Das ist ja genau wie in der Wissenschaft. Ne?
Ja, ich glaube, es ist für viele Leute interessant, weil Social Media Reichweite aufzubauen wirklich für viele mittlerweile ja interessant ist, weil man einfach sieht, dass vieles darüber leichter geht. Also ich fand das immer als Unternehmerin, fand ich es immer gut, vielleicht bestimmte Themen über Social Media zu besetzen und dann sogar angesprochen zu werden von Kunden oder von Investoren und eben nicht so viel Klinken putzen zu müssen, weil das natürlich, wenn man ein sehr spezielles Thema dient, dann braucht man sehr lange, bis man die Leute findet, für die das relevant ist. Über Social Media hat man die Chance, die zu finden, die das aktiv suchen. Und das ist natürlich eine große Chance. Deswegen finde ich es auch sehr spannend, darüber zu sprechen heute mit dir, weil ich glaube, dass das schon auch einige Leute interessiert, wie man das schlau anstellt. Vielleicht, ja, können wir auch nochmal über die Themen sprechen, die du jetzt so in der Vergangenheit besetzt hast. Und wo du sagst, das waren jetzt wirklich Themen, die ja auf großes Interesse gestoßen sind. Also angefangen bei dem großen Thema Nudging. Wie kriegt man eigentlich Leute dazu, digitale Gesundheitsservices zu benutzen? Eine riesig große Frage. Und was sind so andere Themen, mit denen du dich viel beschäftigt hast?
Ja, nochmal vielleicht zum Punkt davor. Das Thema, wenn Startups zum Beispiel jetzt in den Markt wollen und früher muss man viel Geld für Marketing ausgeben, für Anzeigen, für, weiß ich, bisschen natürlich TV-Werbung und so weiter. Und ich kenne jetzt viele Startups, einige betreue ich ja auch, die sehr generisch gewachsen sind durch Social Media. Also es kostet die dann irgendwie, weiß ich nicht, paar 10 oder vielleicht paar 100 Euro im Monat mit bisschen Marketingagentur dahinter, aber darüber erreicht man eine ganz große Masse an Zielgruppe über die verschiedenen Plattformen. Ich kann als Startup dadurch sehr generisch gut wachsen, aus eigener Kraft heraus. Und ich glaube, das ist die Macht des Marketing und das unterschätzen viele im Moment. Also ich kenne auch sehr viele, die heute noch irgendwie sagen, ach, das ist alles Teufelszeug, brauchen wir nicht und da bringt nichts und so weiter. Ich glaube, ist das Potenzial, das ist noch längst nicht gehoben an der Stelle. Das heißt, wir leben ja so ein bisschen in so einer Blase. Wir kennen sozusagen immer die gleichen Köpfe. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Inga, ich kenne auch viele, die dürfen nicht. Ja, die sitzen halt in ihrer Vorstandsstelle oder was auch immer oder Management und die dürfen nicht sozusagen über Unternehmensthemen posten. Und wenn, dann geht das klassisch über 10 Hierarchieebenen bis zur Pressestelle wieder runter, wird der LinkedIn-Beitrag erstmal durch 10 Stellen freigegeben und dann 2 Monate später gepostet. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Nicht jeder ist so frei wie wir beide, auch kundzutun in unserem eigenen Namen, weil am Ende steht immer eine Company dahinter. Und deswegen jetzt nochmal zu den Themen. Also mir war es eigentlich immer wichtig, so ein bisschen Überblick zu geben, also ein bisschen Vogelperspektive. Ich mache manchmal Deep Dives in so Themen und ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, was mich in einem halben Jahr interessiert. Deswegen ist das Schöne daran, dass das sich auch alles entwickelt. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen Jahresplan über Themen, die ich dann abarbeite. Ich mache das einfach, wie gesagt, was mich gerade interessiert, wo ich vielleicht gerade forsche, wo ich gerade inspiriert von einem Kongress oder einem Menschen dort bin. Aber Themen überblicksartig darzustellen. Ich habe zum Beispiel mit dem HCM-Magazin so ein Digital Health Lexikon. Das ist so aufgebaut, dass ich immer einen Autor habe zu einem bestimmten Digital Health Begriff. Und der ist da auch mit Foto abgebildet. Und so von A bis Z haben wir ganz viele Begriffe, die ich dann ab und zu dann auch über Social Media noch weitertrage. Und so komplettieren wir so ein bisschen so ein Wissensvermittlung. Und ich glaube, das ist so, wenn man das zusammendampft. Also ich habe ja Themen, digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das war ja das Buch 2017, glaube ich, vor 4 Jahren, als das noch sehr, sehr neu war. Also ich habe da schon sehr oft, sehr früh das Thema digitale Transformation oder das Buch von mir Digitale Geschäftsmodelle, was auch so ein People-Book war, das war ja auch was völlig Neues. Wir haben viele Startups interviewt, das heißt ein Buch
voller... Ja, mich auch.
Ja, genau, dich auch. Und das war zum Beispiel was auch im Social-Media-Bereich ziemlich gefeiert wurde, weil jeder sich selber dann nochmal darstellen konnte und was er so macht. Aber wir haben da auch den Menschen in den Vordergrund gestellt, nicht das Produkt. Mhm. Und da war der Verlag zum Beispiel sehr, sehr skeptisch. Gedacht, wer kauft denn hier so ein... Das war früher wie in der Schule, diese Interviews, die man so gegeben hat in der Klasse, wo jeder seine Hobbys eintragen konnte. Aber genau das ist ja diese Persönlichkeit, das kann man über Social Media sehr gut rüberbringen. Und das hat also sehr gut funktioniert. Das Buch, das gab jetzt ein Jahr später, hat das der Mitherausgeber Matthias nochmal geteilt. Das ist dann wieder von vielen geliked worden und so. Das funktioniert bis heute noch. Also ich glaube, das sind so Themen, also meine Themen ist Digitalisierung, digitale Transformation und so. Ich habe so ein bisschen die Vogelperspektive aus der Forschung, weil ich ja in normalen Zeiten viel unterwegs bin, ja wie du, auf Bühnen, treffe viele Menschen, viele Startups, viele Unternehmen und versuche dann immer Dinge, die ich persönlich gut finde, in meine Zielgruppe zu bringen. Und manchmal gelingt es mir auch, Trends zu setzen, wie zum Beispiel das Thema digitales, betriebliches Gesundheitsmanagement. Da habe ich ziemlich früh diesen Begriff geprägt und dazu auch ein Buch veröffentlicht, weil ich gesehen habe, dieses Thema klassisch BGM, so Arbeitsschutz, Eingliederung und Gesundheitsförderung, das wird in Zukunft über Apps und so weiter unterstützt. Und da haben wir sehr schnell das Thema besetzt mit Tagungen, Büchern, mit Social Media. Und jetzt ist es auch wieder etwas, was sich etabliert hat. Und das ist das, was mir Spaß macht, ich glaube dir auch, so ein bisschen zu erschnüffeln, was vielleicht auch jetzt postdigital irgendwann ein Thema sein wird.
Genau, absolut. Und jetzt sozusagen würde ich gerne noch zu einem Thema kommen. Ich habe im letzten Jahr eine Veranstaltung vom Handelsblatt moderiert. Und da warst du auch Gast und hast über digitale Empathie gesprochen. Und das ist auch eines der Themen, was du jetzt gerade, glaube ich, als einer so der ersten besetzt, kann man sagen. Was hat es damit auf sich? Und warum interessiert dich das?
Ja, das interessiert mich sehr, das Thema. Danke, dass du mir das in Erinnerung rufst.
Ja.
Ich habe da ein Projekt, das ich noch im Hintergrund mache. Genau, weil ich auf ganz vielen Veranstaltungen immer wieder sozusagen, gerade auch von Leistungserbringern, Ärzten, Krankenhäusern, immer wieder höre, ja, Digitalisierung, schön und gut, aber am Ende ist der Mensch, die Empathie des Menschen, das, was die Maschine niemals können wird. Und ich habe mich irgendwann, ich habe es auch immer so hingenommen, aber irgendwann auf der Rückfahrt von einem Kunden, Moment, wenn ich manchmal zum Arzt gehe, der guckt dann auf die Tastatur, tippt irgendwas vor mich her, oder der Apotheker, der gibt mir das so meine Packung über den Tresen, guckt mich gar nicht an dabei. Und habe ich mir gefragt, ist der Mensch wirklich immer empathisch? Und ist die Maschine immer nicht empathisch? Ich habe gesagt, nee, das ist nicht so. Weil ich glaube, je menschlicher eine Maschine, eine App ist, je personalisierter, individueller das Ganze ist und je mehr Zeit sowas hat, und das 24/7, desto mehr empathischer kann das sein. Also ich glaube sogar, dass in einigen Fällen eine Maschine, eine App, wie auch immer, sogar empathischer als ein Arzt sein kann, der gerade total gestresst ist, keine Lust hat oder kurz vor Feierabend ist. Und ich habe da mit Martin Hirsch von Ada mal drüber gesprochen, und wir haben so ein bisschen über die künstliche Empathie abgeleitet, von der künstlichen Intelligenz gesprochen. Weil wenn wir uns anmaßen zu sagen, die künstliche Intelligenz ist vielleicht sogar besser als der Mensch, in einigen Fällen kann man auch vielleicht überlegen, die künstliche Empathie ist vielleicht empathischer als der ein oder andere Mensch. Und er hat das zum Beispiel mit Ada ganz gut dargestellt, dass Ada natürlich, also diese Kommunikation, quasi die Entscheidungsunterstützung, Diagnostik, an der Stelle, wenn es um Krankheitsbilder geht, wie es vielleicht sogar Pädophilie oder Selbstmord oder ähnliches, dass da ein Chatbot, der sehr empathisch und sehr viel Zeit und auch nachts und so weiter für mich Zeit hat, sehr empathisch sein kann, aber auch sehr direkt am Ende. Das heißt, erstmal sozusagen freundet sich dieser Chatbot mit mir an, am Ende sagt er mir ganz bestimmt, ruf bitte die und die Nummer an, weil das ist wichtig für dich. Und ich glaube, ich hatte sogar mal einen Talk zum Thema sexualisierte Roboter mit einer Doktorandin der Uni Duisburg-Essen auf der Xpomed. Und da haben wir auch über das Thema Robotik und Sexualität gesprochen. Sie hat auch darüber ihre Doktorarbeit geschrieben. Und auch da kam eigentlich so ein bisschen dieser Begriff, den hatten wir damals noch nicht. Aber je menschenähnlicher uns Maschinen werden, ne? Also wenn sie irgendwann ein Gesicht haben, irgendwann auch so sprechen wie wir und so weiter, desto empathischer kann auch eine Maschine sein. Und vielleicht abschließend noch, es gibt Menschen, die im digitalen Staubsauger, der durch die Gegend fährt, Augen verpassen, ein Fell verpassen, Namen geben, oder ihrem Saugroboter oder ihrem Rasenmäher, ne? Oder erinnern wir uns vor 20 Jahren ans Tamagotchi, wo ganze Klassen irgendwie krank waren, weil irgendwie das Tamagotchi gestorben ist. Also wir bauen schon, glaube ich, zu einer Maschine eine gewisse Beziehung auf. Und je ähnlicher diese Maschine wird und je mehr Zeit und personalisierter das für uns war, desto mehr, glaube ich, können wir in eine künstliche Empathie gehen und das entsprechend eine Beziehung aufbauen. Vielleicht noch letzter Satz von mir, weil das, glaube ich, ganz gut das Thema schließt. Dieser Weg manchmal von Social Media zur echten Welt. Also ich habe zum Beispiel einmal, und das passt wunderbar auch zu dem jetzigen Punkt, ich war in Japan vor 2, 3 Jahren und habe mir dort eine Katze, eine digitale Katze gekauft. Die sieht aus wie so ein Kissen mit so einem Schwanz, und wenn ich die so ein bisschen schüttel oder streichel, dann wackelt die oder vibriert und so weiter. Und also auch so eine Art künstliche Empathie mit einer digitalen Katze. So, ja. Und das habe ich mal bei Twitter gepostet, und irgendwann war ich eingeladen beim Deutschen Bundestag zum Thema digitale Pflege bei einer Enquete-Kommission, war Mitglied dieser Enquete-Kommission aufgrund dieses Postings bei Twitter. Ja? Und so schließt sich dann doch manchmal der Kreis, dass man von dem Twitter-Post mit seiner Plüschkatze, die aufgeladen wird, doch im Bundestag irgendwie gehört wird. Und das ist ein schönes Beispiel daran, was Social Media manchmal bewirken kann.
Ja, aber nicht nur das. Ich würde das tatsächlich noch ergänzen. Ich glaube, dass diese Themen gerade bei vielen Menschen überhaupt ins Bewusstsein kommen, weil die über Social Media auch diskutiert werden. Die werden dann natürlich auch irgendwann von klassischen Journalisten aufgegriffen, die ja auch viel auf Twitter, auch schon auf Social Media recherchieren, und es ist durchaus eine Chance, wenn man eben so ein ganz neues Thema besetzen möchte, dann Social Media zu nutzen, um das auch zu verbreiten und ins Bewusstsein zu bringen derer, die ja das sich auch zunutze machen könnten. Das ist ja ähnlich wie bei digitaler Empathie. Ja, wir haben immer so ein paar Trendthemen. Das war vor einigen Jahren zum Beispiel künstliche Intelligenz, also Algorithmen auf Datenbasis. Wenn jetzt jeder Entwickler, der daran arbeitet, oder jede Entwicklerin sich noch darüber Gedanken macht, wie man so etwas möglichst ja human-centric, also empathisch entwickelt, und so ein Impuls vielleicht über Social Media kommt, dann ist das ja auch so eine Art Domino-Effekt, also wie so eine Kette, die dann wie so ein Butterfly-Effekt, der dann am Ende dazu führt, dass sich solche Themen auch in praktische Anwendungen übersetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dass man, ja, wie so ein Domino, genau, den man anstupst, wenn das viele so sehen, wird, da kriegt das seine Reichweite und landet dann in den klassischen Medien, bis hin zum Fernsehen oder Handelsblatt oder sonst was. Ich meine, die Leute heute sind ja alle da unterwegs und die klassischen Medienhäuser sind heute ja auch bei Social Media unterwegs und das vermengt sich da alles. Und ich glaube auch, dass das eben durchaus ein Anschluss sein kann. Also es geht in beide Richtungen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch bei allen Buzzwords und Trends, dass es gibt ja auch viele, die einfach unterwegs sind, wo man sich dann schon irgendwie fragt, wo ist die Legitimation für die Person mit dem Thema? Ich glaube, auf der anderen Seite muss man schon gerade im Gesundheitswesen ein gewisses Know-how haben, auch mal tiefer in die Themen einsteigen, sei es wissenschaftlich, politisch oder zumindest vom Gesamtverständnis oder von der praktischen Anwendung, um für bestimmte Themen auf Dauer zu stehen. Und da darf ich, glaube ich, das Thema Qualität on the long run schon Oberhand gewinnen. Und deswegen Social Media halte ich nicht für unseriös. Ganz im Gegenteil, man kann auf LinkedIn auch wissenschaftliche Studien finden. Wenn man den richtigen Hashtags folgt, kriegt man immer wieder Informationen, die echt gut sind von echt guten Leuten. Ich glaube, wir müssen uns da weniger rechtfertigen, mehr uns wünschen, dass da einfach viel mehr Leute unterwegs sind und man auch sehr viel lernt. Und für mich ist LinkedIn irgendwie auch so ein lebenslanges Lernen, ein Stück weit. Und das, meinen Studenten versuche ich das auch mal zu sagen, dass sie darüber sich auch weiterbilden können, ja, indem sie also ab und zu mal reingucken.
Genau, und heute ist es LinkedIn, morgen ist es vielleicht wieder eine ganz andere Plattform. Das habe ich zumindest bei StudiVZ gelernt, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit auch zum Schluss. Wir sind jetzt durch viele Themen tatsächlich geritten in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, abschließend kann man sagen, es ist ein Balanceakt. Jeder muss sich persönlich dem nähern, diese gute Mischung zu finden aus Persönlichkeit und Information, die auf Fakten basiert. Man muss sich Gedanken darüber machen, was man selbst erreichen möchte und auch welche Menschen man erreichen möchte, wenn man auf Social Media mit seinem Thema aktiv ist. Das Thema bietet große Chancen. Man kann gerade als junges Unternehmen oder als Forscher oder als einfach Person, die irgendetwas in die Welt tragen möchte, sehr viel Geld und Zeit sparen, indem man das gut nutzt und seine Message oder seine Produkte oder was auch immer dort eben platziert. Ich denke, du bist ein gutes Beispiel, ich wahrscheinlich auch, wie man das gut nutzen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für den Einblick in dieses doch spannende Thema.
Ja, vielen Dank, liebe Inga und liebe Zuschauer. Wenn ihr, ihr euch mit mir vernetzen wollt, dann folgt mir auf LinkedIn.
Das darf nicht fehlen. Du bist ein Profi. Super, David, dann vielen, vielen Dank.
Danke, Inga.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.